Dieser Vers, den ihr da vorne stehen habt, der hat uns die letzten Monate und Wochen im positiven Sinne verfolgt. Das ist wirklich unfassbar. Der wurde uns prophetisch zugesprochen, dann haben wir ihn da wieder gelesen, dann war er plötzlich in der Bibel-App, dann war der da. Du glaubst gar nicht, wo dieser Vers überall aufgetaucht ist. Herr, das ist langsam ein Wink mit dem Zaunfall, willst du uns irgendetwas sagen? Ja, ich will etwas Neues schaffen. Und dann war mir irgendwie klar, Gott will euch das zusprechen. Ich dachte, ich muss mich darauf predigtmäßig vorbereiten. Und dann war ganz klar in der Vorbereitung, ich habe mich sehr intensiv vorbereitet. Und nein, predige nicht darüber, aber sprich es ihnen nochmal zu. Und dann komme ich heute Morgen hier rein und sehe das an der Wand. Ihr könnt euch vorstellen, das ist beeindruckend. So etwas ist echt beeindruckend. Und das gibt in dem Sinne keine Zufälle. Deshalb, ich soll es euch ja zusprechen, aber ihr könnt ja, der Herr sagt zu euch und zu uns, sehe, ich will etwas Neues schaffen. Jetzt wächst es auf, erkennt ihr es denn? Der Herr will etwas Neues tun. Das ist sehr beeindruckend. Er will das in eurem Leben tun, er will das in unserem Leben tun. Und mir war sehr klar dann, worüber ich sprechen soll. Weil wir brechen ja nicht so häufig auf in ein neues Jahr und vor allem nicht in ein neues Jahrzehnt, stimmt's? 2020, das ist schon eine Nummer. Und da macht man sich viele Gedanken. Da sind so Fragen, Mensch, was wird das neue Jahr bringen? Was wird das neue Jahrzehnt bringen? Und diese Fragen stellen wir uns natürlich erstmal in einem sehr globalen Sinn, weltweit. Wie wird das werden? Dieser ganzen Klimageschichte, wenn ihr ein Thema, wenn wir ein Thema raussuchen müssen, was die Medien letztes Jahr beherrscht hat, dann war das sicher das Wort Klima oder Klimakatastrophe. Man kann es schon beinahe nicht mehr hören, ne? Aber es ist ja irgendwo auch was dran. Die Frage ist nur, ob das alles mit diesem Menschen verursachten CO2 ist. Es sind ja viele, viele Faktoren. Und die Frage ist schon, wenn man das alles so sieht, auch mit diesen Waldbränden in Südamerika, in Australien, wie wird das dieses Jahr sich weiterentwickeln? Wo wird das hingehen, auch im neuen Jahrzehnt? Was werden da für Messdaten erfolgt sein? Wie wird es nach 10 Jahren aussehen? Wo werden wir da stehen vom Klima innerhalb der nächsten 10 Jahre? Das ist die Frage der Ökologie. Man könnte weiter fragen, wie wird es weitergehen weltweit ökonomisch mit der Weltwirtschaft? Wir haben das mitgekriegt, wie die Wirtschaftskriege sich verschärft haben die letzten Jahre. Gabor Steingart, ein sehr guter Journalist, hat interessante Bücher geschrieben, könnt ihr mal im Internet nachforschen über seine Bücher. Ich habe manches von ihm gelesen und er hat das schon vor vielen Jahren, wo das noch keiner so auf dem Zettel hatte, gesagt, China wird eine der kommenden Weltmächte werden. Vor vielen Jahren hat er das schon gesagt und das stimmt. Ja, und wir merken diese Wirtschaftskrieg, wo wird sich das hin entwickeln in diesem Jahr, im kommenden Jahrzehnt? Wo werden wir in 10 Jahren stehen? Werden Wirtschaft, ist das die neue Art der Kriegsführung, Wirtschaftskriege? Und was bedeutet das dann für unseren alltäglichen Wohlstand? Was bedeutet das, wenn Wirtschaftskriege immer strenger und krasser geführt werden? Und dann natürlich ein, gerade zum Jahreswechsel jetzt, ein Thema, was dann wieder sehr uns bewegt, global, Weltfriede. Was wird dieses Jahr passieren? Der Nahe und Mittlere Osten ist immer wieder Pulverfass. Und wer ein Kenner der biblischen Prophetie ist, der weiß, dass Gott genau das vorhergesagt hat. Dass nicht so interessant ist, was in Timbuktu da passiert oder ob in Peking ein Topf Reis umfällt, sondern dass er vorhergesagt hat, die Dinge, die im Mittelpunkt der Erde, um Jerusalem, um Israel, im Nahen und Mittleren Osten passieren, da passieren die entscheidenden Dinge, da wird sich das Ende der Welt entscheiden. Bibelkenner und Kenner der Prophetie wissen das, das ist Jahrtausende lang vorhergesagt. Und immer wieder, wenn da Dinge passieren, dann ist es jetzt soweit. Was geht da ab? Wie wird sich das jetzt weiterentwickeln? Und dann auch diese ganzen Fragen weiter, wird das jetzt eine neue weltweite Terrorwelle in der islamischen Welt auslösen, die wir dann in der westlichen Welt ja abbekommen werden. Wird das verstärkt werden? Das sind alles, müsst ihr zugeben, Fragen, die man so mit in ein neues Jahr und in ein neues Jahrzehnt nimmt. Stimmt das nicht? Die bewegen einen und dann bewegen einen sich ja auch so Fragen, ja, wie ist das eigentlich, wenn man überlegt, die nächsten 10 Jahre, werden da viele, viele Menschen für Christus gewonnen werden? Wird es ein Jahrzehnt sozusagen der großen Ernte für das Himmelreich sein? Oder wird eher die Christenverfolgung in vielen Ländern noch zunehmen? Oder wird beides passieren? Wir wissen das ja alles nicht. Das ist alles, wo man sagen muss, boah, wie wird die Entwicklung weltweit da stattfinden? Und das Nächste, was uns natürlich interessiert, ist, was passiert auf unserem Kontinent? Was passiert hier in Europa? Gerade jetzt, wo wir diese nie ending Story da mitgekriegt haben mit dem Brexit. Jetzt ist es ja, aber ihr wisst, ne, wir hatten letztes Jahr, zu Ende des Jahres, noch einen englischen Prediger, der ein geistlicher Vater für mich war, noch mal gehört. Er war noch einmal in Deutschland, Colin Urquhart. Und war in Karlsruhe. Und war toll, wir konnten uns nochmal von ihm verabschieden, weil er uns ja 30 Jahre sehr gesegnet hat. Birgit und einige kennen ihn ja aus der Gemeinde. Ein echter geistlicher Vater, ein Freund auch von Wolfram Kopfermann gewesen aus Hamburg. Und ich war einige Male dort auch in England gewesen. Und er machte gleich zu Veranstaltungsbeginn im November, wo noch nichts entschieden war, machte er diesen Witz. Er sagte, soll ich mal einen Witz erzählen mit einem Wort, der dauert nicht lange, einfach rief er in den Raum, Brexit! Und alles war am Lachen. Traut man dem Mann gar nicht zu. Er ist ja Anfang 80 mittlerweile. Er powert in seiner Predigt noch und ist auch witzig. Aber wenn wir jetzt überlegen, jetzt ist es zu einem Ende gekommen. Was werden die echten Konsequenzen des Brexit für Großbritannien sein und auch für uns in der EU? Das wird man jetzt erst die nächsten Jahre kommen sehen. Und wird das, dieses Beispiel der Briten, wird das Schule machen? In anderen EU-Staaten, versteht, werden da noch andere folgen. Was bedeutet das dann für den Zusammenhalt in der EU? Wird uns das Ding um die Ohren fliegen? Was heißt das dann in Europa? Wir genießen so viele Jahre jetzt Frieden nach dem Zweiten Weltkrieg. Seid ihr dankbar? Frieden, Wohlstand, muss man wirklich sagen, auf dem Kontinent. Und wir wissen nicht, wie sich diese Dinge entwickeln werden. Außerdem wissen wir nicht, wird es eine neue Flüchtlingswelle geben und werden die wieder alle nach Europa kommen? Und wie wird der Zusammenhalt, ihr wisst, wie es 2015, 16 war, die Hauptlast hat dann wirklich Deutschland ja getragen. Wird es diesmal dann gerechter zugehen, werden sie alle mitziehen oder wird Deutschland wieder die Hauptlast tragen müssen? Das sind wirklich alles Fragen, weil langsam kommt man dann an den Rand, wo ein Land das ja alleine gar nicht mehr bewältigen kann. Und das sind wirklich, ja, bei allen Wünschen, die man auch hat und überlegt, es könnte doch vielleicht einiger und gerechter in der EU zugehen. Auf der anderen Seite wären dann auch, aber auch die Befürchtung, gerade für Bibelkenner wieder, wenn die EU jetzt sich zu einig wird, passiert nachher da dieser vorherprophezeite antichristliche Superstaat, die Vereinigten Staaten von Europa, das neu erwachte Römische Reich, dieser Super-Überwachungsstaat. Das sind wirklich Fragen, die bewegen uns. Die gehen uns durch den Kopf. Und nicht zuletzt bewegen uns nationale Fragen. Was passiert mit unserem Land? Und wir können nicht nur ernsthafte Fragen bewegen, wir müssen auch mal ganz, wir sind ja Menschen, wir leben ja in dieser Welt. Und was viele von uns ganz stark bewegt ist, wird es die deutsche Fußballnationalmannschaft nach dem Ausscheiden vor 2 Jahren bei der Weltmeisterschaft, wird sie es wieder nicht über die Vorrunde hinausschaffen in der, ja, im Juni jetzt in der Europameisterschaft, weil habt ihr gesehen, welche Gegner wir in der Vorrunde haben? Es ist Portugal und es ist Frankreich. Was sind das für Länder und wo stehen die? Portugal ist der amtierende Europameister und Frankreich ist der amtierende Weltmeister. In der Vorrunde, nicht im Viertel- oder Halbfinale oder Finale, in der Vorrunde, deshalb ist die Frage, ne? Wir kommen und packen gleich wieder die Tücher. Wir gehen gleich wieder. Und dann wird die nächste Frage sein, werden die Sommerspiele, im Olympischen Sommerspiele, dann einen Monat später, ab Juli, werden die uns dann versöhnen, weil die deutschen Athleten zumindest da ein wenig einigermaßen abschneiden? Das sind doch alle spannende Fragen. Seid ehrlich, wir bewegen sie in unserem Herzen. Seid doch ehrlich, das beschäftigt einige Menschen. Ich sehe einige den Kopf schütteln, ich sehe einige Ich sehe eine, doch, mich interessiert das doch. Aber man kann nicht nur ernste Themen ansprechen. Das Leben ist ja nicht nur ernst. Wir müssen auch mal lachen, stimmt's nicht? Kannst nicht nur ernst sein, dann wirst du ja frustriert. Ihr Lieben, es kommen in Deutschland die Wahlen auf uns zu. Landtagswahlen wieder. In Hamburg wird die Bürgerschaft gewählt. In Bayern Landtagswahl. In Nordrhein-Westfalen im nächsten Jahr. Bei uns in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt. Und dann ist nächstes Jahr wird der neue Bundestag gewählt. Und noch mal fragen, wird die GroKo so lange durchhalten? Das ist eine Frage. Und welche neue Konstellation wird es dann politisch geben? Alles spannend. Oder gibt es die GroKo nochmal? Was passiert, wenn da, ihr wisst, was ich sagen will, sonst nichts zusammenpasst? Was passiert dann mit unserem Land? Schreckensszenarien, ne? Das ist meine Zeit. Was könnte sich da entwickeln? Und interessant sind auch die Fragen, was wird mit unserer Wirtschaft passieren? Also unsere Binnenwirtschaft in Deutschland, was passiert mit unserer Autoindustrie? Es wird gerade alles auf Elektro gesetzt. Einseitig zu sein ist nie gut. Man sollte immer, auch bei Geldanlagen und so weiter, man sollte immer mehrgleisig auch in der Entwicklung fahren. Eingleisig, wenn das Konzept dann falsch ist oder sich als nicht richtig erweist, dann fährt alles gegen die Wand. Ihr wisst, was ich sagen will. Dann liegt nachher alles am Boden. Lasst uns beten, dass Gott unsere Wirtschaft und auch die Autoindustrie, wir leben ja gerade hier mitten drumherum, dass Gott unser Land, unsere Wirtschaft beschützt und dass Deutschlands Wirtschaft nicht platt gemacht wird. Und was viele gehen schon voran, auch gerade die Schweden mit der Bargeldabschaffung, vielleicht habt ihr das gehört, es sind so wenig in Schweden, die noch Bargeld bezahlen. Die Deutschen haben immer mehr auf ihr Geld, D-Mark und so weiter gestanden. Bei uns funktioniert das alles noch nicht so, aber wie wird das in 10 Jahren aussehen? Werden sie uns dann das Bargeld wegnehmen? Das sind interessante Fragen, die beschäftigen einen. Und letztlich, was uns beschäftigt, sind natürlich die Fragen, wo es um unsere eigene Person geht, unsere Familie. Wie wird sich das alles entwickeln in unserem Leben? Ja, wirst du die lang erhoffte Beförderung und Gehaltserhöhung kriegen oder wirst du sogar herabgestuft werden? Wie wird das ausgehen in den nächsten Jahren? Was wird sich da entwickeln? Wirst du noch weiteren Familienzuwachs bekommen? Wirst du neue Freunde kennenlernen oder werden sich sogar alte Freunde von dir distanzieren? Das kann ja alles möglich sein. Wir wissen das nicht. Wir haben die Dinge nicht in der Hand. Wirst du irgendwann im nächsten Jahrzehnt in einer lang ersehnten festen Beziehung sein oder wirst du einfach nur wieder enttäuscht? Und was ganz wichtig ist auch, wirst du Fortschritte machen in deinem geistlichen Leben mit Gott? Oder wirst du einfach stagnieren, wirst du stehen bleiben in deiner Entwicklung? Und wenn du dich dann fragst, wenn das Jahrzehnt dann um ist, die 20er Jahre um sind, und du dein Leben dann betrachtest, wirst du dann immer noch derselbe geistliche Gartenzwerg sein, der nicht gewachsen ist, der keine Entwicklung genommen hat und der von seiner Maulwurfsperspektive durch das Leben, wo geht es denn lang, wo ist denn oben, wo ist denn unten, wo ist denn links, wo ist rechts? Oder wirst du jemand sein, der gewachsen ist, der gereift ist, der geistliches Unterscheidungsvermögen bekommen hat, dessen Sinne geübt worden sind und der die Dinge geistlich beurteilen kann und der aus geistlicher Reife aus die richtigen Entscheidungen in seinem Leben treffen kann? Wo wirst du in 10 Jahren geistlich stehen? Und ich sage euch Folgendes. Und wir kommen gleich zum Wort Gottes. 2020 und die 20er Jahre, ein neues Jahr und ein neues Jahrzehnt, das sind ganz viele Fragen. Was wartet auf uns? Und natürlich diese Zeit, sie wartet auf uns alle. Und wir haben wenig Dinge in der Hand, die wir entscheiden können. Stimmt's? Was global passiert, da haben wir sehr wenig Einfluss drauf. Was in Europa passiert, sehr wenig Einfluss. In manchen Entscheidungen können wir mitwirken, bei Wahlen, da können wir unsere Stimme abgeben und wählen gehen. Wir können auch beten für manche Punkte und irgendwie Einfluss durch den Himmel darauf nehmen. Wir sollten das tun. Gott verwirft nicht das Gebet eines Gerechten. Und durch Jesu Blut sind wir gerecht gemacht. Er verwirft dein Gebet nicht. Nimm Gebet ernst. Der Himmel hört auf unser Gebet. Es werden viele Dinge passieren, die wir nicht erwartet haben. Es wird eine Reihe von Überraschungen geben. Manche davon werden sehr angenehme Überraschungen sein. Und manche, ich möchte jetzt nicht was Negatives predigen, Manche werden nicht so schön sein. Aber überlegt mal. Auf die meisten Dinge haben wir gar keinen Einfluss oder auf manche nur sehr begrenzten Einfluss. Aber auf ganz entscheidende Dinge, die unser persönliches Leben betreffen, haben nur wir die ausschlaggebende Autorität. Niemand kann für uns Entscheidungen treffen. Seid ihr bei mir? Die Entscheidung für dein Leben, die triffst du ganz alleine. Das ist sehr wichtig, dass wir diese Dinge verstehen, erkennen und dass wir sie umsetzen. Und es ist wichtig, dass wir uns an den einen halten, den einzigen, der von nichts und niemand überrascht wird. Kennt ihr den? Es gibt jemanden, für den ist dieses kommende Jahr und das kommende Jahrzehnt, da ist keine Überraschung drin, weil er ist das Anfang und er ist das Ende. Er kennt das Ende schon vom Anfang her. Er weiß, wie die Dinge gehen und wohin es läuft. Und deshalb wäre es sehr weise und sehr klug von dir und von mir, wenn wir jeden einzelnen Tag in diesem neuen Jahr und im neuen Jahrzehnt mit Gott beginnen, ihm täglich unser Leben anvertrauen, damit er uns auf dem Kurs halten kann, der richtig ist und der uns zum Ziel bringt. Seid ihr einverstanden? Und darum soll es in dieser Predigt gehen. Okay? Wir wälzen keine Probleme, sondern wir gucken, wie kriegt uns Gott auf seinen Kurs. Ja? Lass uns doch nochmal aufstehen und dafür beten, dass Gott uns diesen Kurs so klar macht und uns offenbart für dieses Jahr, für das neue Jahrzehnt. Wenn du magst, kannst du deine Hand auf dein Herz legen und einfach für dieses neue Jahr und für dieses neue Jahrzehnt Gott dein Leben, dein Herz neu weihen und sagen, dass er dich in die richtige Richtung bringen soll. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir heute Morgen, dass wir gesund hier sein dürfen. Wir danken dir, dass wir in dieser Winterzeit, wo jetzt auch der Frost gekommen ist, wo wir in beheizten Wohnungen und Häusern leben dürfen. Wir danken dir, dass wir genug zu essen und zu trinken haben. Aber du sagst, das Leben ist mehr als Essen und Trinken und Kleidung, weil du versorgst uns ja mit allem. Es ist wichtig, dass unser Leben in die richtige Richtung geht. Und wir stehen vor Weichen, Herr, und die Weichen müssen richtig gestellt werden, gerade zum Anfang dieses Jahres und für das Anfang des neuen Jahrzehnts. Und ich bitte dich von ganzem Herzen, wir bitten dich in aller Demut, in allem Fragen, weil du die Zukunft kennst. Herr Jesus, wir vertrauen dir unser Leben an. Nimm du uns an die Hand. Wir singen es oft nur bei Beerdigungen, dieses Lied. Aber es ist eigentlich totaler Quatsch. Wir beten jetzt, Herr, und meinen es aufrichtig. Herr, nimm du unsere Hände und führe uns durch dieses ganze Leben bis an das richtige Ziel. Darum geht es, Herr. Nicht bei einer Beerdigung, sondern jetzt und hier in diesem Leben. Wir wollen von dir geführt und geleitet werden. Bring uns in die richtige Spur und halte uns auf Kurs. Das erbitten wir in Jesu Namen von dir. Amen. Amen. Nehmt doch Platz. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, dann schlagt mit mir im Neuen Testament, ziemlich weit hinten im Neuen Testament, den Hebräerbrief auf. Und ich werde Ihnen diese zwei Verse, ist kein langer Text, Hebräer 12, Vers 1 und Vers 2a, ich werde ihn zunächst lesen nach der Schlachterübersetzung, die ist sehr nah am griechischen Grundtext. Und dann werde ich nach einer sehr guten modernen Übersetzung, die viel verständlicher ist, das ist die neue Genfer Übersetzung, lesen. Und alleine schon durch dieses zweifache Lesen wird uns die eine oder andere Kerzenfabrik aufgehen. Der Herr ist gut, er wird uns durch sein Wort segnen. Also Hebräer 12, 1 und Vers 2a, erstmal in der Schlachter. Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Amen. Das war in der griechischen grundtextnahen Version. Jetzt hören wir die neue Genfer Übersetzung. Moderner, verständlicher. Wir sind also von einer großen Schar von Zeugen umgeben, deren Leben uns zeigt, dass es durch den Glauben möglich ist, den uns aufgetragenen Kampf zu bestehen. Deshalb wollen auch wir, wie Läufer bei einem Wettkampf, mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert und uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt, und unseren Blick auf Jesus richten, den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist. Amen. Normalerweise sagt ja die Bibel, schaut nicht zurück. Ihr kennt diese Stellen. Von Paulus im Philipperbrief oder von Jesus in den Evangelien. Wer zurückschaut, der taucht nicht für das Reich Gottes. Oder wo Paulus sagt, ich will nicht hinter mich schauen, sondern ich schaue nach vorne zum ausgestreckten Ziel, schaue ich hin. Aber hier passiert etwas Interessantes. Und diesen ersten Punkt möchte ich nennen. Und wir sind ja alle halbwegs Autofahrer oder zumindest Beifahrer. Diesen ersten Punkt möchte ich nennen: Blicke in die Rück- und Seitenspiegel und erkenne, und das verrate ich euch gleich, weil ich will erst noch mal was sagen. An manchen Tagen, da geht es uns so, dass wir denken, ich habe so schwierige Umstände in meinem Leben. Ich habe solche Kämpfe, ich habe so merkwürdige Gedanken. Ich weiß gar nicht, ob es noch irgendeinen Menschen in diesem Land oder auf der ganzen Welt gibt, dem es so geht wie mir. Ich gehe mal auf die Seite. Denken wir manchmal so, dass wir uns bemitleiden und geht es noch irgendjemand so schlecht wie mir? Noch nie gedacht. Noch nie. Du sollst nicht lügen. Also manchmal denken wir, Mann, oh Mann, was wir da erleben. Aber da kommen diese Gedanken und da sorgt schon einer für, der dir das einflüstert. Du stehst ganz allein da. Kennst du diesen Satz irgendwo? Kennst du diese Gedanken, die durch den Kopf gehen? Ich stehe ganz alleine da. Und das ist eine Lüge. Das ist eine Lüge. Und jetzt komme ich zum ersten Punkt in dieser Predigt. Blicke in die Rück- und Seitenspiegel und du erkennst, du bist niemals alleine. Never. Du bist niemals alleine, weil Gott schreibt seine Geschichte mit einer ganzen Armee von Staffelläufern aus allen Generationen und Nationen. Wir sind nicht allein. Und wir müssen aufhören mit diesem Elia-Komplex. Ich alleine bin übrig geblieben, um dir zu dienen. Kennt ihr, ne? Das wäre eine Predigt für sich. Was sagt Gott? Du sagst nicht die Wahrheit. 7000 sind übrig geblieben. Er dachte, er wäre allein. Aber es sind 7000 und Elia. Heftig, oder? Wir sind niemals alleine. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Botschaft. Weil von diesem alten Text eine Wolke von Zeugen, was bedeutet das denn? Hier sagt die Bibel, weil ihr stimmt doch mit theologisch überein, dass vor Kapitel 12 im Hebräerbrief Kapitel 11 kommt. Stimmt's? Stimmen wir theologisch überein, ja? Kann ich mal Handzeichen sehen? Kapitel 11 kommt vorher, ne? Und in vielen Übersetzungen steht da, darum oder deshalb oder da wir nun eine solche Wolke von Zeugen haben. Dieser erste Vers des 12. Kapitels nimmt Bezug auf das ganze vorige Kapitel, das Kapitel 11. Wovon handelt dieses Kapitel 11? Danke, dass du diese Frage gestellt hast. Es handelt von den sogenannten Helden des Glaubens. Und es wäre sehr interessant, das für dich auch mal durchzustudieren, wenn du es noch nicht so intensiv kennst, Hebräer Kapitel 11. Da werden dann Personen aufgeführt, die Gott vertraut haben, die Gott geglaubt haben. Und das Wort Vertrauen ist ja dieses moderne, passende Wort in unserer Zeit für Glaube. Glaube ist in heute, damals war das eigentlich ein starkes Wort. In der heutigen Zeit denkt man so, ich weiß nicht, wie das Wetter wird. Ich glaube, morgen wird es so und so. Das ist schwach. Im heutigen Sprachgebrauch ist das Wort Glaube schwach. Glauben. Vom Ursprung ist das Wort Glauben nicht ein schwaches Wort. Wir kennen das ja. Die stärksten Dinge, die es gibt, sind Liebe, Glaube, Hoffnung. Das sind die stärksten Dinge, die es gibt auf diesem Planeten. Deshalb ist dieses Wort Vertrauen in der heutigen Zeit einfach besser. Das sind die Helden des Vertrauens, die Gott vertraut haben in ihrem Leben. Und viele werden mit Namen aufgeführt. Und ich brauche für diese Predigt ein Mikro. Kannst du mir ein Mikro nochmal bringen? Das wäre wichtig und das muss gleich angeschaltet werden. Ihr werdet merken, was dann passiert. Oder ja, wir brauchen ein freies, was durch die Reihen gehen kann. Weil jeder wird gleich ein Wort sagen. Du weißt auch schon welches, denn du weißt ja, wie du heißt. Jeder nennt gleich einfach seinen Namen. Dass ihr nur schon wisst. Das ist sehr wichtig, was wir da machen. Weil auch das hat tiefe theologische und psychologische und soziologische und alle möglichen logischen Bedeutungen gegangen sind. Und die das Verheißene, was Gott versprochen hat, empfangen haben. Das ist sehr wichtig. Hier wird Henoch aufgeführt im 11. Kapitel. Henoch wurde durch den Glauben vor der Sintflut, bevor das Gericht kam mit der Flut, wurde durch den Glauben von Gott entrückt und vor dem Gericht gerettet. Wow, cool. Durch den Glauben. Noah baute im Glauben auf Gott, weil Gott zu ihm gesprochen hatte, die Arche der Rettung und damit bewahrte er das ganze menschliche und tierische Leben vor dem Aussterben. Seid ihr dankbar, dass Noah Gott geglaubt hat und vertraut hat? Sonst würde es uns heute nicht geben. Noah hat Gott geglaubt. Abraham kämpfte schwere Kämpfe des Glaubens und Gott versprach ihm, ich werde dir das Land geben und einen Sohn, der von dir persönlich kommen wird, einen Nachkommen. Und es passierte lange nichts. Er hatte nur das Wort, das Versprechen von Gott. Und wir wissen dann, dass Gott dieses Wort an Abraham erfüllt hat. Und dass er den Nachkommen bekommen hat und dass er die Anfänge des Landes, es hat ja nachher seine Familie dann eingenommen, aber dass er die Anfänge des Landes bekommen hat. Der Glaube kam zum Schau, auch schon zu Lebzeiten. Das ist sehr wichtig. Ja, ganz heftig. Seine Frau Sarah wird aufgezählt in diesem 11. Kapitel. Sarah wurde, und das ist in der damaligen Zeit ja noch viel schlimmer gewesen, weil es hat jede Frau als Gericht Gottes verstanden, wenn sie nicht fruchtbar war und keine Kinder bekommen konnte. Sie hat sich als von Gott gestraft gefühlt, massiv. Und Gott hat gesagt, du wirst einen Sohn gebären. Und dann hat sie doch gelacht, wir kennen diese Geschichte. Sie hat gelacht. Und dann kam durch den Glauben, kam der Sohn, wie wurde er genannt? Isaak. Und das heißt, der Lacher. Hat Gott nicht Humor? Gott wird dein Sorgen und dein Zweifeln in Lachen verwandeln. Das macht Gott, wenn wir ihm vertrauen und wenn wir ihm glauben. Dann wird aufgezählt in dieser Liste Jakob. Jakob, auch mit dem Beinamen der Betrüger. Er hat andere betrogen. Und dann, wenn man die Geschichte liest, das ist ja wirklich eine der witzigsten Stellen, die es überhaupt in der Bibel gibt. Und vor allem dann in der Luther-Übersetzung, wo der Betrüger Jakob betrogen wird, weil er wollte ja die hübsche der beiden Schwestern, die hübschere, die jüngere, die Rahel, wollte er heiraten. Und da steht es so witzig formuliert, da kann man sehen, dass Gott Humor hat. Weil es klar, orientalische Hochzeiten, die Frau war verschleiert. Und dann steht er im Vers, kannst du nachlesen im Alten Testament. Und siehe, da war es Lea. Am nächsten Morgen im Ehebett war es nicht Rahel. Und siehe, da war es Lea. Der Betrüger wurde betrogen und trotzdem hat Gott mit ihm Geschichte geschrieben. Gott hat ihn in die Nachfolge gerufen und dann lernte dieser betrogene Betrüger auf Gott zu vertrauen. Er hat um den Segen gekämpft. Ihr kennt die Geschichte teilweise, wenn ihr die Bibel gelesen habt. Er hat um den Segen gerufen. Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Und dann hat Gott ihm einen neuen Namen gegeben und das bedeutet eine neue Identität. Nicht mehr Jakob sollst du heißen, sondern Israel. Gottes Kämpfer, Gottes Streiter. Er wird der Begründer dieses neuen Volkes durch seine 12 Söhne, die 12 Stämme Israels. Durch den Glauben. Josef. Diesem Menschen wurde sehr übel mitgespielt. Wenn wir manchmal denken, oh, so, ich werde so ungerecht behandelt. Hast du mal die Geschichte von Josef gelesen? Der wurde nur ungerecht behandelt und das war, er war immer unschuldig. Josef war immer unschuldig in seinem Leben. Er wurde von seiner Familie, heute würden wir sagen, gemobbt und gedisst. Ja, der war total alle gegen ihn, in seiner Familie. Die Frauen wendeten sich gegen ihn. Sein Vorgesetzter wendet sich gegen ihn. Er war immer unschuldig. Er kommt bis in den Knast. Und trotzdem lässt er Gott nicht los und Gott lässt ihn auch nicht los. Und durch den Glauben wird Josef zum Retter für seine ganze Familie, die ihn verachtet hat und gemobbt hat. Er rettet seine ganze Familie vor dem Hungertod. Er rettet ganz Ägypten vor dem Hungertod. Er rettet den nahen, halben und mittleren Osten vor dem Hungertod, weil sie die einzigen waren, die die Kornspeicher angelegt hatten. Das ist unglaublich, oder? Was Gott mit Menschen machen kann, die so viel Leid erlebt haben in ihrem Leben und macht sie zu einem Retter für ganze Völker. Ist das nicht erstaunlich? Da lesen wir davon los in dieser Liste. Er war jähzornig, er wurde zum Totschläger. Dann nahm Gott ihn 40 Jahre beiseite in der Wüste. Und durch den Glauben, sagt die Bibel, wurde dieser jähzornige Mann, der so aufbrausen konnte, dass er Leute totgeschlagen hat, er wurde zum sanftmütigsten Menschen auf der Erde. Das steht wirklich wörtlich in der Bibel, was Gott machen kann durch den Glauben. Und er wurde zum größten Propheten des Alten Testamentes. Ist der Hammer, oder? Ein jähzorniger Totschläger wird zum sanftmütigen, wichtigsten Propheten des Alten Bundes. Das ist Gott. Das ist die Kraft des Glaubens. Wir reden hier über die Kraft des Glaubens, ihr Lieben. Dann lesen wir von Rahab, einer Prostituierten. Da geht es um die Einnahme von Jericho. Und Rahab trifft die richtige Entscheidung für Gott und für sein Volk. Im Glauben trifft sie die richtige Entscheidung. Und Gott belohnt ihren Glauben. Sie ist die einzige mit ihrer Familie, die aus Jericho gerettet wird. Alle anderen kommen um. Nur sie und ihre Familie wird gerettet und dem Volk Gottes hinzugetan. Wir müssen uns das vorstellen. Dann wird Gideon aufgeführt. Dieser Gideon, der im Natürlichen so ein ängstlicher Typ war. Wir würden sagen, total eingeschüchterter Typ. Und manche von uns kennen den Film 300. Ja, nicht mit Clive Owen, mit wem ist der noch? Der heißt der Schauspieler, aber dieser Testosteron-Typ da, dieser Film 300, da von Sparta, diese Leute, die diese Schlucht da bewacht haben. Und das ist ja eine Legende. Du, der wahre 300-Typ, das ist Gideon. Das steht in der Bibel. Das ist der Held mit den 300. Das ist wirklich passiert, Gideon. Und Gott nennt ihn, du starker Held, der wahre Anführer der 300. Durch den Glauben, weil er Gott vertraut hat, wird ein ängstlicher Typ zu einem Helden. Das ist die Kraft des Glaubens. Als letzter in dieser Liste, den ich nennen möchte, David, ein unbekannter, jüngster Sohn einer hebräischen Familie, der von Gott zum König erwählt wird. Er begeht dann in seinem Leben, wo er schon König ist, schwerwiegende Fehler, wie Ehebruch. Er gibt einen Mord in Auftrag, um diesen Ehebruch zu vertuschen. Er duldet in seiner Familie schlimmen sexuellen Missbrauch und Machtmissbrauch. Und weil er aber ein aufrichtiges Herz hat und nicht heuchelt, sondern sich demütigt und seine Sünden vor Gott und den Propheten Nathan bekennt, reinigt Gott diesen David von aller Sünde. Weil er das alles im Glauben, im Vertrauen auf Gott gemacht hat, sagt Gott zu ihm, du bist ein Mann nach meinem Herzen, ein Freund Gottes. Egal welche Fehler dieser Mann gemacht hat. Wir haben jetzt 10 Menschen, Männer und Frauen gehört, mit Namen. Das ist die Wolke von Zeugen der Vergangenheit aus dem Alten Bund. Er schreibt seine Geschichte auch mit dir und mit mir. Wir haben die Namen eben gehört und er schreibt die Geschichte weiter mit Eckhard. Nennt einfach einen Namen mit.
mit Thomas.
Magst du das an?
Dass es aufnimmt. Das ist wichtig, dass es das auch aufnimmt.
Gabriela.
Jürgen.
Aber wo? Liesel.
Christian.
Irene.
Stefan.
Lisa.
Daniela. Angelika.
Bodo. Matthias.
Stefan.
Renesse.
Rainer.
Okay. Sam. Daniela. Susan. Saskia.
Bruno.
Stefan.
Susanne.
Markus.
Dankeschön. Dieses Mikro ist der Staffelstab gewesen. Die anderen in ihrer Generation, sie sind diesen Marathon schon gelaufen, diese Wolke von Zeugen. Diese Generation, und es waren viele Generationen von uns, wir sind nicht allein, sie sind schon am Ziel angekommen, sie sind schon da. Und jetzt schreibt Gott Geschichte mit dir und mit mir. Und deshalb war dieser Part gerade ganz wichtig, dass wir einmal unseren Namen aussprechen, weil Gott schreibt seine Geschichte weiter mit den Leuten, die ihm glauben und die in diesem Glaubenskampf sind. Ja, mit uns, mit dir und mit mir schreibt er diese Geschichte weiter. Und sie waren alle ganz normale Menschen, sie waren fehlerhafte Menschen. Bis zu dem Tag, als Gott sie in sein Königreich, in seine Nachfolge gerufen hat. Und Gott hat auch uns gerufen in seine Nachfolge, stimmt's? Und seitdem wird unser Leben anders verlaufen. Und wenn wir ihre Lebensberichte und Erfahrungen im Wort Gottes, wenn wir sie näher betrachten und untersuchen, dann müssen wir wirklich zugeben, ey, das war teilweise ganz schön herausfordernd, was sie erlebt haben. Stimmt's nicht? Manche haben die Geschichten von denen gelesen. Hey, das war nicht Pillepalle. Das war herausfordernd. Die sind wirklich an ihre Grenzen geführt worden. Und es war heftig. Aber Gott hat im Laufe der Zeit diese Leute ausgebildet im Glauben. Diese Leute wurden sozusagen zu seiner Spezialeinheiten. Sie wurden zu Special Forces von Gott. Zu Spezialeinheiten. Zu Sondereinsatzkommandos des Glaubens. Und wir wissen, auch bei Sportlern gibt es herausragende Typen, so Langläufer oder Leute, die der Frodeno mit Iron Man und so Leute, die, wer weiß, was da reißen können, Leute der Spitzenklasse. Und die hat Gott auch immer wieder ausgebildet. Ja, und wenn du die am Anfang anguckst, gelogen, seine Frau verraten, hinterher Held und Vater des Glaubens. Was Gott mit Menschen machen kann durch die Kraft des Vertrauens und durch des Glaubens. Also das war wirklich herausfordernd und heftig, was die erlebt haben. Und was erleben wir manchmal und denken, wir wären schon an der Grenze? Das ist oft Miniclub und Maxiclub, Kindergartenniveau, Grundschulniveau. Manche von uns sind vielleicht auf einer weiterführenden Schule von Gott und manche sind auch schon in Spezialausbildung. Aber ihr wisst, was ich sagen will. Wir jammern oft so schnell. Und gesagt, ich weiß, ich kenne dich ja genau, ich bin ja dein Erbauer. Du bist gerade erst bei 50%. Ach so, ich habe deinen Batteriestand gerade gemessen, ist bei 50%. Ich kann nicht mehr, kennen wir doch mit den Kindern. Nein, kann nicht mehr. Die Kinder dann. Und in Wirklichkeit können sie immer noch. Und wenn du nicht mehr kannst, dann werden Kinder auch getragen. Und wenn wir nicht mehr können, dann nimmt Gott uns auf den Arm und trägt uns auch eine Runde, stimmt's? Das ist unser Gott, ihr Lieben. Diese Glaubenshelden, diese Wolke von Zeugen, diese Staffelläufer des Glaubens, sie sind unsere Vorbilder. Wir sollen uns ihr Leben genau anschauen und von ihnen lernen. Diese Männer und Frauen sind von Gott gerufen worden. Gott spricht Worte der Verheißung zu ihnen und sie lassen sie in ihr Herz, sie lassen es ganz tief eindringen und sie bleiben ihr ganzes Leben lang dabei. Und sie verlassen diesen Kurs nicht. Sie bleiben im Langlauf des Glaubens ihr ganzes Leben lang. Sie befolgen die Anweisungen, sie gingen durch Schwierigkeiten, es gab dann Hürdenlauf, es gab Bergklettern, da war alle möglichen Disziplinen dabei, du. Und Gott hat ihnen geholfen, und das ist sehr wichtig, es kam immer wieder zur Erfüllung der Verheißungen. Und das wird es auch bei uns kommen. Das ist die Botschaft. Gott hält sein Wort. Er hat diese Leute ans Ziel gebracht und er wird auch dich und mich ans Ziel bringen. Vom Griechischen ist hier gemeint, dass diese Wolke der Zeugen, die uns umgibt, da ist gemeint, wie eine Wolke, wie damals Jesus so eingehüllt war in der Wolke der Herrlichkeit, als er Mose und Elia erschienen. Da ist so eine Art himmlische Arena gemeint. Wir kennen das ja heute. Ich war dir mal im Stadion, in Stuttgart war ich mal, oder in Berlin war ich oft im Stadion. Das ist ja beeindruckend, wenn diese Dinger voll sind. Und als Sportler verstehe ich, und dieses Bild wird uns hier aufgezeichnet vom Verständnis. Du bist nicht alleine. Wir sind nicht alleine. Da sind Generationen von Sportlern, von Glaubenshelden gewesen, von Staffelläufern, die uns den Stab weitergereicht haben. Und die sind jetzt da, weil wir haben oft so dieses Verständnis, wir sind ja auf der Erde, da ist der Himmel, dabei ist da nur das leere Weltall von diesem Verständnis. Da ist nichts, das ist leer, das ist luftleerer Raum. Die Bibel hat ein ganz anderes Verständnis. Sie hat dieses Verständnis, dass die Welt Gottes unsichtbar ist und nah bei uns ist. Das Reich Gottes, sagt Jesus, ist ganz nah bei, ist nah herbeigekommen. Und es ist unsichtbar, wir können es nicht sehen. Und wenn wir jetzt Zugang zur unsichtbaren Welt hätten, weil die Bibel sagt ja Folgendes, weil ihr denkt, ja, die sind doch alle tot. Wie kann da die Arena sein von diesen... Was sagt Jesus einmal? Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden. Das heißt, diese Menschen, die gestorben sind, leben weiter in einer anderen Dimension und hier wird das Bild gezeichnet. Wir sind umgeben von einer himmlischen Wolke, von einer himmlischen Arena. Wir sind jetzt in diesem Stadion. Wir laufen gerade die Runden und die Leute, die vor uns in den Generationen gelaufen sind, sie sind die Zuschauer und sie feuern uns an. Jetzt stell dir mal, ich weiß nicht, welcher Fan du bist. Ich bin Dortmund-Fan. Ich würde so gerne mal in dieser riesigen Arena in Dortmund sein. Vielleicht willst du nach Bayern, ist ja ganz egal, aber stellt euch das vor, und ich kann, Berlin, riesiges Ding, stellt euch das vor, wirklich bildlich, Gott würde uns die Augen öffnen. Da sitzt Mose, da sitzt David, da sind diese ganzen Heiligen, diese ehemalige Prostituierte Rahab, Jakob ist da, Jeremia, Jesaja, sie sind alle da, die Jünger, sie sind alle da. Und wir laufen und dann werden wir angefeuert. Stell dir das nur mal bildlich vor, nenn mal deinen Namen. Nimm mal deinen Namen. Daniela, nimm mal deinen Namen. Lisa. Stell dir mal vor, Mose sagt zu dir, oder Jeremia, hey, komm Lisa, komm Daniela, vorwärts, die feuern uns an. Stellt euch das bildlich einmal vor. Und jeder von uns hat so einen Lieblingshelden aus dem Alten Bund oder von den Jüngern auch, stimmt's nicht? Jetzt stell dir vor, dein Lieblingstyp aus der Bibel, er sitzt auf der Arena, er fiebert mit dir. Du wirst es packen, du schaffst das, ich habe es auch geschafft. Ich war auch schlecht, ich habe auch Fehler gemacht, ich habe viele Fehler gemacht. Und ich sehe, du hast auch Fehler gemacht, aber ich habe es geschafft und Gott hat mich durchgebracht und Gott wird es auch mit dir schaffen. Halleluja. Viele haben es gedacht, nur vergessen auszusprechen. Gott ist ein guter Gott und die Kraft des Glaubens ist eine enorme Kraft. Stellt euch dieses Bild vor, diese Arena des Glaubens. Deshalb schau immer wieder in den Rückspiegel und die Seitenspiegel. Da sind Menschen des Glaubens um dich herum, in der Vergangenheit, aus allen Generationen, rechts und links neben dir. Du bist auch jetzt nicht alleine. Es laufen in deiner Generation Leute mit dir. Und sie geben dir einen Becher Wasser, wenn du nicht mehr kannst. Du kriegst einen Energy Drink, wenn du nicht mehr kannst. Es unterstützen dich einige, wenn du nicht mehr kannst. Wow, wir sind nicht alleine. Befreunde dich mit Menschen des Glaubens. Ich sag's dir, es könnte etwas von ihrem Glauben auf dich abfärben, stimmt's? Pass auf, mit wem du dich umgibst. Weil Unglaube ist ansteckend wie Grippe. Aber Glaube ist auch ansteckend. Sei mit Leuten zusammen, deren Glaube ansteckend ist. Lass dich anstecken vom Glauben und nicht vom Unglauben. Der zweite Punkt. Der erste war, Blick in den Rückspiegel und in die Seitenspiegel und erkenne, du bist nicht allein, sondern Gott hat Generationen von Leuten, die in diesem Glaubensmarathon laufen und er baut sein Reich auch mit dir und mit mir. Der zweite Punkt ist, ganz einfach, weg mit dem Gepäck. Ja, legt alle Lasten ab. Alles, was euch beschwert in diesem Langlauf, ist doch völlig klar. Geht jemand von euch joggen? Macht jemand Walking oder irgendwas? Hey, du merkst ganz schnell, ob du einen Rucksack dabei hast, oder? Oder Taschen, ne? Stell dir vor, du hast so 6 Liter Milch gekauft oder irgendwie. Ach, du liebe Zeit. Kann man irgendwie schlecht mitlaufen, ne? Und wie viele von uns laufen mit Ballast herum, der unnötig wäre? Du brauchst damit gar nicht laufen. Ich habe mal eine Story gelesen, fand ich total heftig. Da ist so eine Wanderin, war zur Zeit, wo die Kutschen noch viel mehr auf dem Land fuhren, war eine Wanderin unterwegs mit dem Rucksack, war schon ein bisschen älter, war eine Rentnerin. Und da kommt so ein netter Bauer mit so einem Fuhrwerk daher und fragt sie, kann ich sie mitnehmen? Ach ja, und er hilft ihr auf die Kutsche und sie setzt sich. Und da guckt er und er hat einen schweren Rucksack, Wanderrucksack dabei. Ja, wollen Sie den Rucksack nicht ablegen? Ach, wissen Sie, ich will den Pferd halt ein bisschen leichter machen. Hey, jetzt versetze ich mal da rein. Wir benehmen uns manchmal wie diese Rentnerin. Und Jesus ist das Lasttier in unserem Leben, wo er gesagt hat, werft alle eure Sorgen und eure Lasten auf mich. Ich sorge für euch. Dann sagen wir, ach, das muss ich muss auch noch ein bisschen mittragen helfen. Ne? Hallo, geht's noch? Hey, du bist im Joch mit Jesus. Und dieses Bild aus der Landwirtschaft ist, da ist ein stärkeres Tier und ein schwächeres Tier. Und das stärkere Tier trägt die ganze Last. Und dann sagt er doch, meine Last ist leicht. Lass ihn doch die ganze Last tragen. Wirf alles ab, was dich belastet. Und da gibt es diesen Begriff, und da habe ich mich das letzte Jahrzehnt massiv mit befasst, mit Gedankenerneuerung. Die Bibel lehrt das sehr deutlich auch im Neuen Testament. Es gibt diesen Begriff, von dem man redet, von mentaler Ermüdung. Habt ihr schon mal gehört? Mentale Ermüdung oder mentale Erschöpfung. Das hat total mit unserer Gedankenwelt zu tun, weil wir kommen in unserem Kopf, die Gedanken kreisen nur um Negatives. Und es passiert keine Lösung. Es ist wie, wenn du in deinem Gehirn mit den Synapsen, als ob da was falsch verbunden ist, du schaufelst den Mist und die Last von einer Ecke der Grube in die andere. Sie kommt aber nicht aus der Grube raus. Verstehst du? Du schaufelst es von links nach rechts, von rechts nach links und von vorne nach hinten. Das ist eigentlich das FDP-Lied, ne? Von vorne nach hinten, von links nach rechts. Boah, ihr seid aber drauf für heute Morgen. Heieie. Habt ihr den Witz verstanden? Die FDP, Zünglein an der Waage. Wenn es passt, gehen wir nach links. Wenn es passt, gehen wir nach rechts. Je nachdem. Ne? Und wir machen das oft mit unseren Sorgen. Es passiert keine wirkliche Lösung. Mit unseren Sorgen, mit unseren Befürchtungen, mit unseren Zukunftsängsten. Und was es alles geben mag in unserem Leben. Und dann spricht die Bibel auch von Sünde, die uns umstrickt. Ich will gar nicht so in Einzelgebiete gehen. Du alleine weißt ganz genau, wo Bereiche in deinem Leben sind, die Gott nicht gefallen. Du weißt das genau und der Herr weiß das auch ganz genau. Und die belasten dich, die bringen dich immer wieder zu Fall. Sie fangen an, dich zu kontrollieren. Das sind ja zuerst diese Bindfäden. Irgendwann werden es Seile und Taue und irgendwann sind das Ketten und man kommt da gar nicht mehr raus. Und dann bist du gefangen, du bist beladen und belastet. Und dann kannst du nicht mehr laufen. Es ist ja, stell dir vor, diese Gefangenen mit der Kugel dran. Du kommst im Glauben nicht weiter. Du kommst einfach nicht wirklich vorwärts. Und deshalb ist wichtig, dass wir die Lasten und die Sünden, die werden extra aufgeführt, dass wir das ablegen bei Gott. Auch so innere Fehlhaltung, weißt du, dann kommt oft sonst von den Predigern immer nur dieses typische, ja, was weiß ich, mit Geld oder mit Sex oder Dings. Ich will gar nicht über die typischen Dinge reden. Gott weiß, was mit jedem Einzelnen los ist. Aber haben wir uns mal gefragt, mit diesen inneren Fehlhaltungen, mit den Fehlhaltungen unseres Herzens, wo Gott sagt, das ist viel schlimmer, wenn ein Mensch ein selbstverliebter Mensch ist, wo sich alles um ihn drehen muss, weil er so selbstverliebt ist, wo er gar nicht mehr vom Spiegel wegkommt. Ah, oh, ich bin so schön. Und alles dreht sich nur um dich und muss sich um dich drehen. Und alle müssen dich und deinen Rat hören, weil du ja so weise und klug und allwissend bist. Mann, wir geben anderen mit unserem Stolz und Arroganz so auf den Senkel, mit der Selbstverliebtheit und dem Selbstmitleid, mit der Eifersucht und dem Neid. Diese Haltung, wir müssen sie ablegen, weil wir foltern andere damit. Das tut anderen weh, wenn wir in diesen Haltungen leben. Und die Bibel sagt, wir können diese alten Dinge wie alte Klamotten ablegen. Wir können sie wie Lasten ablegen. Dann sagst du, wie geht das? Dann sagst du, Herr, ich erkenne das in mir, ich will das nicht. Du merkst nach 3 Wochen, oh, da ist wieder was. Ich lege das ab. Wie lange dauert das, bis du eine Jacke oder einen Pulli ausziehst? Wie lange dauert das? 30 Sekunden? 20? Eine Minute höchstens, wenn du dich die Kleider wechselst? Wir denken oft, das wäre so kompliziert. Stimmt's nicht? Die Bibel sagt, leg das Gepäck ab, alles, was dich beschwert. Und bei manchen Sachen, wo du vielleicht Verstrickungen hast, such einen reifen Christen oder eine reife Christin zur Unterstützung, dass du diese schweren Lasten loswirst, sonst kommst du im Glauben einfach nicht vorwärts. Ihr Lieben, der dritte Punkt. Teile deine Kräfte richtig ein, weil mit Ausdauer wird ein Marathon gelaufen, mit Ausdauer. Ja? Teile deine Kräfte richtig ein. Viele geben schon auf den ersten paar hundert Metern so viel Gas, dass sie nicht mehr können. Und wenn du deine Kräfte nicht richtig einteilst, dann hast du dich am Anfang des Laufs völlig verpowert. Und das sollte man nicht tun. Du weißt auch, wenn du eine längere Wanderung machst oder beim Bergwandern oder irgendwas. Ich war mal mit einer Jugendfreizeit, waren wir mal in Österreich da und sind wir einen hohen Berg auch hochgewandert. Das ist allerdings auch schon wieder, wie viele Jahre ist das her? 20? Da war ich noch besser zu Fuß. Und dann merkst du teilweise auch, die Jugendlichen, die sind ja dann noch besser. Da muss man sich die Kräfte gut einteilen. Je nachdem, wie alt und wie fit man ist, ja, muss man sich die Kräfte richtig einteilen. Denk dran, du läufst keinen Sprint, eine Kurzstrecke, 100 Meter oder 400 Meter oder sowas. Wir laufen einen Marathon. Wie lang geht das? Dein ganzes Leben. Dieser Lauf, dieser Glauben, diese Glaubensreise geht dein ganzes Leben. Und es werden Etappen kommen, wo wir mal klettern müssen, wo ein Hindernislauf dazukommt, ein Wassergraben, alles Mögliche. Da wird es Phasen geben, die werden so anstrengend sein. Aber Halleluja, es werden Geschwister da sein, die werden dich mit anseilen und ein bisschen mitziehen. Der Herr wird sehen, wenn du nicht mehr kannst, wird er dich teilweise auf die Hand nehmen und tragen. Glaub es. Das hat er mit den anderen auch gemacht. Wo sie schwach wurden und nicht mehr konnten, hat Gott die Menschen getragen. Und ich möchte dir sagen, lass dich auf keinen Fall durch irgendwelche Enttäuschungen, Rückschläge oder durch Verrat aus deinem engsten Vertrautenkreis aus dem Rennen werfen. Weil der Feind Gottes, glaub mir, der will jedem Knüppel zwischen die Beine werfen. Es ist von manchen Rennen bekannt, auch bei Langläufern, manchmal stellen sie den anderen Beinchen. Es gibt alles mögliche, dass so ein Rentner kommt. Dann kriegst du so einen Schubs und kommst in eine andere Richtung und fällst um oder irgendwas. Der Feind arbeitet nicht reell, stimmt's? Er arbeitet mit Tricks. Er wirft dir Knüppel zwischen die Beine. Er will dich zu Fall bringen. Und deshalb, ein Satz, ich habe den zuerst nie kapiert, hat unser Opa immer wieder zu uns Enkelkindern gesagt, wir werden und wir müssen von allen Menschen enttäuscht werden, auch von unseren besten Freunden. Als Enkelsohn wurde ich heranwachsen, Jugendlicher. Bis ich diese Dinge in meinem eigenen Leben erlebt habe. Das ist heftig. Das ist heftig. Selbst Jesus hat das erlebt, der mein Brot gegessen hat. Einer seiner engsten Freunde wurde zu seinem Verräter. Das ist ganz brutal. Wenn nicht irgendein Blödmann von der Straße zu dir sagt, ey du Heini, was juckt dich das? Den kennst du nicht, der kennt dich nicht. Kann dich beleidigen, du bist nicht für einer, gehst nach Hause und berührt dich nicht. Aber wenn aus deinem engsten Umfeld Menschen, denen du vertraut hast, die du geliebt und gewertschätzt hast, Wenn sie dich mit Füßen treten oder dir ein Messer in den Rücken stoßen, das ist heftig, stimmt's? Das ist heftig. Und ich weiß, nicht nur wir haben solche Dinge erlebt, sondern teilweise auch ihr. Und es braucht Heilung. Es braucht, dass diese Wurzeln rauskommen, dass diese Messer aus dem Rücken kommen, dass diese Wunden aus dem Herzen rauskommen. Aber lass dich nicht aus der Bahn werfen. Und selbst wenn du stolperst, denk daran, der Feind ist so böse, wenn wir am Boden liegen, der würde noch auf uns drauftrampeln. Der Herr ist nicht so. Der Herr bückt sich zu dir, er hilft dir auf und sagt, komm, ich gebe dir was zu trinken, ich erfrische dich wieder, ich verbinde deine Wunden und du wirst weiterlaufen können. Das ist Gott. Also teile deine Kräfte richtig ein, lauf dieses Rennen mit Ausdauer. Der vierte und der letzte Punkt, vielleicht sogar der wichtigste Punkt, da heißt es im Text, wir sollen aufschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Das heißt, fixiere dein Ziel. Deine Lebensmitte, dein Herr und dein Ziel ist Jesus. Der Fehler, den wir oft machen, ist, dass wir auf die Umstände gucken, wie bei Petrus, auf die Wellen, auf den Wind, auf das Meer, auf alles, was so tost und was am lautesten ist. Da sagst du gleich ab, kannst nicht durch. Oder wir gucken auf Menschen und wir verehren Menschen und machen Menschen zu unseren Idolen. Auch geistlich, nicht nur bei Sportlern oder Sängern oder was weiß ich. Weißt du, wir sind alles nur groß gewordene Kinder. Wir hängen die Bravo-Poster heute nicht mehr auf, aber innerlich haben wir so Schreien in unserem Herzen. So Schreien, wo wir, oh, diese Bruder, diese Schwester, ich wäre so gerne wie er oder wie sie. Ich habe sowas immer in meinem Leben gehabt. Kennt ihr das nicht? Man Menschen verehrt und wertschätzt. Und wenn man Idol, im Englischen heißt Idol, Götze. Wir können Menschen so hoch auf Sockeln heben, du, wie der Opa gesagt hat, du wirst und du musst von jedem Menschen, auch von deinen besten Freunden, wirst du enttäuscht. Deshalb blicke nicht auf Menschen. Fixiere nicht Menschen. Es geht hier nicht um dieses schnelle Wort. Weißt du, ja, ich mache mal morgens meine Andacht, ich schaue dann mal schnell auf Jesus. Dann habe ich den ganzen Tag nichts mit ihm zu tun. Abends denke ich mir, ach ja, bevor ich jetzt zu Bett. Ja, Jesus, ich blicke nochmal schnell auf dich. Ihr versteht, was ich sagen will. Haben wir alle schon gemacht. Kennen wir alle. So nach dem Motto, religiöse Pflichterfüllung für diesen Tag abgehakt. Und daran ist Gott überhaupt nicht interessiert. Gott ist daran interessiert, dass innerlich wir von unserem Herzen mit Jesus verbunden sind. Dass wir einen innerlichen Blickkontakt die ganze Zeit zu Jesus haben. Und der Psalmist greift es im Psalm 16, Vers 8 auf. Und das habe ich wieder nachgeguckt, auch in der neuen Genfer Übersetzung, fand ich sie auch sehr schön wieder formuliert. Psalm 16, Vers 8. Ich habe den Herrn stets vor Augen. Das ist das, worum es geht. Innerlich, versteht ihr? Innerlich. Ich habe den Herrn stets vor Augen. Bei allem, was ich mache, bin ich innerlich beim Herrn. Ich habe den Herrn stets vor Augen, weil er mir zur Seite steht, werde ich nicht zu Fall kommen. Wow, was für eine Aussage. Wenn du immer die Augen auf Jesus gerichtet hältst, orientierst du dich nicht an Menschen, sondern du orientierst dich an Jesus. Es geht um diese innere Ausrichtung deines Herzens auf Jesus, auf dein Ein und Alles, ohne den du eben nichts tun kannst. Schau nicht auf Menschen, fixiere keine Menschen. Mach es nicht mit deinen Eltern, mach es nicht mit deinen Kindern. Mach es nicht mit deiner Ehefrau, mach es nicht zu deinem Ehemann. Manchmal vergötzen wir Menschen zu stark und wir bringen sie in die Rolle eines Messias. Aber es kann bei dem Messias eben nur einen geben. Es kann nur einen Messias geben. Und dieser Messias ist nicht dein Freund, ist nicht dein Mann, ist nicht deine Frau, ist nicht deine Mutter, ist nicht dein Vater, sind nicht deine Kinder. Der Messias, der dich glücklich macht und der dir die Erfüllung bringt, ist Jesus. Das ist der Messias. Und deshalb fixiere dein Ziel. Jesus, er ist dein Ziel. Und wenn du auf Jesus guckst, dann guckst du weg von deinem eigenen Versagen, von deiner eigenen Schwäche. Du guckst auf seine Stärke, du guckst auf seine Gnade. Er hat schon überwunden, er ist vorangegangen, sagt die Bibel. Er hat alles überwunden, alle Feinde, alle Mächte, alle Menschen, die gegen ihn waren. Er hat alle Sünden getragen. Hey, Jesus hat den Tod, den Teufel Und alle üblen Menschen, er hat sie überwunden. Er hat alles überwunden. Und in ihm überwinden wir auch alle diese Dinge. Was ich jetzt mit euch möchte, ist, dass wir gleich zum Abendmahlstisch gehen und dieses Mal heute feiern als ein, wie soll man das nennen, als ein Mahl der Stärkung. Der Stärkung für diesen Lauf. Und wir sind an diesem Tisch so herzlich willkommen. Und Gott hat dieses Mal ja eingesetzt, weil er weiß, wie wir Menschen ticken. Er weiß, wir Menschen, wir sehen gerne Dinge. Ist nun mal so. Das war bei Thomas schon so bei den Zwölfen. Ne? Ich glaube nur, was ich sehe. Ich will das fühlen. Wir wollen sehen, wir wollen fühlen. Und ist der Herr nicht gut, dass er etwas Fühlbares, etwas Sichtbares und etwas Schmeckbares eingesetzt hat, damit wir uns an seinen Sieg erinnern? Deshalb hat er eingesetzt, das mit dem Brot und mit dem Wein. Und was er uns damit geben und was er uns damit schenken will, ist, dass er sagt, so wie du dieses Brot brichst und fühlst, so wurde auch mein Leib gebrochen, wurde gefoltert. Und wie du das schmeckst, dieses Brot, so real wie deine Sinne das wahrnehmen, du das kaust und isst, so wird mein Wort dich stärken, wenn es in dich hineingeht. Es ist etwas Sichtbares und Fühlbares für dich, was wirklich geistlich passiert, wenn der Herr deine Seele und deinen Geist ernährt. Diese Dinge passieren real, wenn du sein Wort aufnimmst. Und hier ist einfach ein sichtbares Zeichen, was du fühlen und schmecken darfst. Und wenn du den Wein trinkst, dass dir klar ist, so wie wenn du den Wein dann schmeckst oder den Traubensaft und er die Kehle runtergeht, in deinen Magen fließt, so real ist das Blut von Jesus vergossen worden. Es ist real gewesen. Und diese Dinge helfen uns, es zu realisieren. Wir haben es mit der Realität zu tun, mit der Wahrheit. Es ist etwas, was wirklich passiert ist. Und kein Teufel hat eine Zeitmaschine und kann die Erlösung von Jesus Christus für dich in deinem Leben rückgängig machen. Diese Erlösung ist passiert. Und niemand kann dir die Erlösung wieder wegnehmen. Er hat dich in seiner Hand und niemand kann dich aus seiner Hand reißen. Und niemand und nichts, keine Macht, es wird aufgeschrieben im Wort Gottes im Römer 8. Keine Macht der Hölle oder des Todes kann dich von der Liebe, die in Christus Jesus ist, trennen. Es gibt keine Macht, die größer ist als die Liebe und die Gnade unseres Gottes. Wo die Sünde mächtig ist, ist die Gnade noch viel mächtiger. Das ist unser Gott. Und deshalb möchte ich uns bitten, dass wir dieses Mal etwas zu Beginn dieses Jahres etwas miteinander machen. Ich mache das sehr selten. Ich habe empfunden in der Vorbereitung, dass es heute Morgen für den Beginn des Jahres und des Jahrzehntes mit uns dran ist. Ich würde gerne, dass wir laut miteinander ein Gebet beten. Ich werde es euch vorlesen und ein Bekenntnis sprechen. Ihr kennt sowas wie Glaubensbekenntnis ja auch. In manchen Kirchen wird das dann wöchentlich auch gebetet. Das finde ich dann auch zu doll. Es muss nicht wöchentlich sein. Aber ab und zu im Jahr darf man auch mal geistliche Wahrheiten auch laut aussprechen. Stimmt das nicht? Ich mache das für mich persönlich öfter und regelmäßig. Aber in der Gemeinde ist es ab und an auch mal dran, so etwas zu tun. Und wenn wir gleich aufstehen, deshalb lese ich euch das vor, das Gebet und das anschließende Bekenntnis, das wir zusammen ablegen. Das Gebet ist, dass du weißt, worauf du dich einlässt und ob du das mitbeten möchtest, laut und dahinter stehst. Lieber Vater, gib mir bitte Zuversicht, mich der Zukunft zu stellen. Hilf mir, alle Lasten und Sünden loszuwerden, die mich hindern, vorwärts zu kommen. Unterweise mich darin, mit dir innerlich so verbunden zu bleiben, dass ich meinen Blick ganz und gar nicht von dir abwenden kann. Gib mir neue Kraft für jeden neuen Tag. Halte mich fest und unterstütze mich in den besonders schweren Zeiten, die ich durchlaufen werde. Das bitte ich im Namen Jesu. Das ist das Gebet, was wir miteinander beten, das gemeinsame Bekenntnis des Glaubens. Weil wer bittet, der empfängt ja auch. Und dann bekennen wir miteinander nach dem Gebet: Herr Jesus, du sagst, Nichts ist unmöglich für den, der da glaubt. Ich setze mein Vertrauen in deine Worte und in deine Verheißungen. Ich bin fest davon überzeugt, dass du, so wie du die wahren Gläubigen der vorigen Generationen über die Ziellinie gebracht hast, auch mich zum Ziel bringen wirst, und wenn du mich tragen musst. Du wirst auch das tun. Du wirst mich nicht schlechter behandeln als irgendjemand von ihnen. Mein Kampf wird nicht schwerer sein als die Kämpfe der anderen. Ich werde die Erfüllung deines Wortes in meinem Leben erfahren. Das erkläre ich demütig im Vertrauen auf die volle Hilfe Gottes in Jesu Namen. Ich möchte euch bitten, dass wir uns erheben. Du hast dieses Gebet und dieses Glaubensbekenntnis gehört. Und ich möchte euch bitten, wo ihr dahinter stehen könnt, dass ihr das laut oder halblaut einfach mitbetet aus eurem Herzen heraus. Lasst uns öffnen. Herr, wir laden dich jetzt ein, dass du mit uns in dieses neue Jahr und Jahrzehnt gehst. Wir legen dir unser Herz jetzt hin. Bitte erfüll unser Herz. Bring uns auf den richtigen Weg. Wir wollen die richtigen Entscheidungen von Anfang an treffen, am Anfang des Jahres und am Anfang dieses neuen Jahrzehnts. Und jetzt lasst uns das gemeinsam beten. Ich bete kurze Sätze euch vor und wiederholt sie dann wirklich vom eigenen Herzen her auch. Lieber Vater, gib mir bitte Zuversicht, mich der Zukunft zu stellen. Hilf mir, alle Lasten und Sünden loszuwerden, die mich hindern, vorwärts zu kommen. Unterweise mich darin, mit dir innerlich so verbunden zu bleiben, dass ich meinen Blick ganz und gar nicht von dir abwenden kann. Gib mir neue Kraft für jeden neuen Tag. Halte mich fest und unterstütze mich in den besonders schwierigen Zeiten, die ich durchlaufen werde. Dies bitte ich im Namen Jesu. Und jetzt sprechen wir ein gemeinsames Bekenntnis des Glaubens aus. Wir haben jetzt gebetet zu Gott, dass er das mit uns macht. Und jetzt sprechen wir Worte des Vertrauens aus. Wir bekennen unseren Glauben jetzt, indem wir ihn aussprechen. Herr Jesus, du sagst, nichts ist unmöglich für den, der da glaubt. Ich setze mein Vertrauen in deine Worte und in deine Verheißungen. Ich bin fest davon überzeugt, dass du, so wie du die wahren Gläubigen der vorigen Generationen über die Ziellinie gebracht hast, auch mich zum Ziel bringen wirst. Und wenn du mich dabei tragen musst, dann wirst du auch das tun. Du wirst mich nicht schlechter behandeln als irgendjemand anderen. Mein Kampf wird nicht schwerer sein als die Kämpfe der anderen. Ich werde die Erfüllung deines Wortes in meinem Leben erfahren. Das erkläre ich demütig im Vertrauen auf die volle Hilfe Gottes in Jesu Namen. Und wir empfangen das jetzt, lieber Herr. Wir nehmen das in Empfang und sagen, wir weihen dir unser Leben, unser Herz. Wir bauen auf deine Worte. Wohin sollen wir sonst gehen? Du hast Worte des Lebens. Du hast Worte, die uns Kraft geben. Du hast die Kraft, uns nach Hause zu bringen. Du hast die Kraft, uns in deinem Triumphzug mitzuführen, denn du hast bereits gewonnen. Und wir sind auf der Seite des Siegers. Wir müssen keinen neuen Sieg erkämpfen, sondern wir bleiben in dem Sieg, den du für uns erkämpft hast. Wir bleiben in Christus. Wir danken dir dafür. Amen. Nehmt doch Platz. Wir wollen jetzt gemeinsam zum Tisch des Herrn gehen. Ich habe es immer wichtig gefunden, in allen Gemeinden, die ich geleitet habe oder wo ich Abendmahl gefeiert habe, dass wir nie immer nur jeden Sonntag, wir haben es ja meistens monatlich gefeiert, das macht ihr hier auch, ne? Dass wir nie immer nur den Text aus dem 1. Korinther 11 gelesen haben, weil man kann sich das tot lesen und tot hören. Stimmt das nicht? Man kann, dass ihr das schon gar nicht wahrnimmt, was gelesen wird, weil es immer gelesen wird. Und sie haben uns das zu eigen gemacht, immer wieder Texte aus der Bibel zu entdecken, die mit dem Mahl zu tun haben, weil wir wissen ja, dass es um Jesus, um die Erlösung geht, die er für uns vollbracht hat. Und für heute war mir ganz klar, was wir hier zu diesem Mahl zur Stärkung für das neue Jahr und für das neue Jahrzehnt, was wir lesen sollen, nämlich dem Psalm 23. Ich lese ihn nach der Schlachter-Übersetzung. Da heißt es, ein Psalm Davids, der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grünen Auen und führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und wenn ich auch wanderte durchs Tal der Todesschatten, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, die trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Nur Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Halleluja. Wir wissen, wer dieser gute Hirte ist. Johannes Evangelium 10, Vers 10 sagt es Jesus. Ich bin der gute Hirte, der sein Leben für die Schafe lässt. Und so wie es Jesus gemacht hat, als er im Kreis der Jünger war. Und wir haben ja alle unsere Vorstellungen. Und es war bestimmt nicht wie bei dem Gemälde von Da Vinci, was wie eine Fotografie ja praktisch gemalt worden ist, wo die da alle hinter einer Tafel sitzen. Die haben zu Tisch gelegen, so war das früher üblich. Ich will damit nur sagen, unsere Vorstellungen, wie wir Abendmahl feiern, können dogmatisch oder von einer Denomination oder einer Konfession so geprägt sein, aber es steht nirgendwo in der Bibel, wie man das feiern muss oder soll. Versteht ihr? Wir haben große Freiheit darin, es einfach zu feiern, uns am Sieg von Jesus Christus zu erfreuen. Und er hat sein Leib für uns brechen lassen. Er hat es an seine Jünger ausgeteilt und gesagt, das ist mein Leib, den ich für euch hingebe. Christi Leib für dich gegeben.